Mein Name ist Uri Bonin und heute als Gast ist bei mir der Herr Hofer. Grüezi wohl.
Grüezi wohl, Herr Bonin.
Sehr nett, dass Sie den Mut haben, mit mir über Ihre Taten zu reden. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie harte Pornografie auf Ihrem Rechner hatten. Es ist eine neue Diskussion, ob es teilweise um minderjährige Personen handelt. Dazu muss man sagen, ohne dass man das jetzt beschönigen will, dass das in heutiger Zeit relativ schnell geht, dass man so Bilder zum Beispiel zugeschickt bekommt, sei es mit WhatsApp oder per E-Mail. Und wenn man es dann halt nicht sofort löscht und vielleicht sogar die Funktion drin hat, dass Bilder automatisch abspeichern, dann hat man das auf seinem Rechner und man hat sich damit strafbar gemacht. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man das weiterschickt. Jetzt vielleicht als Anfang, dass Sie sich kurz vorstellen, jetzt ein bisschen Ihren Background, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, mache ich gern. Ich bin der Ernst Hofer, ich bin 1972 geboren. Ich bin beruflich unterwegs, begleite ich Leute, die entweder unter Erschöpfungsdepressionen leiden und habe die sonstigen Spezialisierungen in der Sexualität und in den Suizidgebieten. Ich bin relativ spät auf Psychologie gekommen, um Leute einerseits zu unterstützen, andererseits aber auch wissenschaftlich zu arbeiten. Ich bin sehr passioniert fotografieren, habe mit dem auch längere Zeit mein Leben bestritten und habe eine längere Ausbildung an einer Kunstakademie im Ausland gemacht für das und habe auch sowohl da bei uns in der Schweiz gelebt wie im Ausland und bin in meinem Fall auch in dem Sinn betroffen, dass ich eine öffentliche Person bin in der Stadt, wo ich lebe.
Was natürlich gerade nochmal unangenehmer macht mit dem Vorwurf, den Sie jetzt da zu vergegenwärtigen haben.
Ja, also es ist einfach die Angst, dass mir plötzlich jemand in der Straße begegnen könnte, der mich auf das anspricht.
Ihnen bin ich Polizei, ein schönes Morgen, in die Wohnung gestürmt, hat Sachen sichergestellt und Sie mitgenommen zur Befragung. Mögen Sie sich noch erinnern, wie das abgelaufen ist und was Sie dort gedacht haben?
Ja, da mag ich mich nicht gerade erinnern, wie wenn es gestern war, weil es ist fast 2 Jahre her. Aber es ist so, dass sich die Leute gemeldet haben, dass er geläutet hat an der Tür. Und ich habe dann aus dem ersten Stock rausgeschaut und gesagt, es ist irgendwie 5:30 oder 6 Uhr gewesen.
Also am Morgen?
Am Morgen, ja. Und ich bin gerade aufgestanden und habe meinen Espresso getrunken und habe auch einfach meinen Morgenrock angehabt und Nachtbekleidung in dem Sinn. Und dann habe ich gesagt, wer ist es? Ja, wir können Ihnen sagen, ich sage Ihnen das nachher. Und der eine von diesen 4 Leuten, der tatsächlich in dem Wimpfang gestanden ist, hat man gesehen. Und die anderen nicht. Und dann bin ich an die Haustür runter. Und dann hat der Herr, der mich angesprochen hat, bereits den Fuß in der Tür gehabt und mir einen entsprechenden Untersuchungsbefehl in die Hand gedruckt. Ich mag mich einfach noch erinnern, dass ich die Leute reingebeten haben und gesagt haben, wenn sie etwas suchen müssen, dann kommen sie rein. Also, wie wenn das normalste Ding der Welt wäre. Ich denke rückblickend auch, wie ich dachte, ja, die haben sich wohl in der Adresse geirrt. Mhm. Und die sind mit ihrem Material reingekommen und der eine Polizeibeauftragte hat ständig in meiner Wohnung immer wieder Fotos gemacht, was mich sehr irritiert hat, aber ich habe irgendwie den Rang nicht gefunden, zu sagen, ja, geht es ihnen an? Oder, und die haben ihre Arbeit angefangen und haben meinen Computer, was auf dem Bildschirm war, auch sofort fotografiert, was der Bildschirmschoner war. Und haben, ich meinte, die sind wahrscheinlich geschätzt 4 Stunden. Waren 2 einfachere Polizisten und einer, der sich als der ausgegeben hat. Also ich habe dann als erstes gesagt, würden sie mir ihren Namen angeben. Und das war schon ein Müssen gewesen, aber das müssen sie glauben. Also ich habe dann notiert, wer da dran ist und wer. Und dann hat gesagt, führen Sie die Untersuchung da, meint der Herr, nein, das sei der andere. Der eine war aber der Forensiker und der andere war irgendwie der lokale Oberpolizei gewesen. Und dann,
ich bin einfach, dann, hat man Ihnen dann den Vorwurf gesagt?
Nein. Der ist wenn man den Untersuchungsbefehl genau liest, dann ist der dort drin erwähnt gewesen, aber ich hab das wie nicht geschnallt.
Na gut, man ist so unter Schock.
Ja, also es ist ein eigentümliches Gefühl. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich nicht Angst gehabt. Ich habe einfach gedacht, jetzt bin ich halt in dieser Situation, die finden dann nichts, was wollen die bei mir finden? Mhm. Als ich aufgefordert worden bin, ich müsse mitkommen für ein Einvernahmen, dann habe ich gesagt, ich möchte einen Anwalt konsultieren. Und dann hat mir der leitende Wachmeister gesagt, das könne ich dann auf dem Posten machen, das könne ich nicht jetzt machen. Ich habe mir das einfach während dieser Zeit so früh am Morgen überlegt, wen ich überhaupt konsultiere, weil ich habe mit der Anwalt nichts zu tun im Normalfall. Und habe durch eine Situation von einem Klienten eine Anwaltsadresse gehabt, wo ich dann zum späteren Zeitpunkt eben auf dem Posten konsultiert habe.
Und jetzt so rückblickend, was hat jetzt die Zwangsmassnahmen, also die Hausdurchsuchung bei Ihnen ausgelöst?
Also es ist so gewesen, dass ich durch das, dass ich nicht einfach ein stilles Leben führe, sondern eben, wie ich Ihnen gesagt habe, öffentliche Funktionen bekleide in unserer Stadt, habe ich mir gesagt, ich bin mitten in einem grösseren Projekt drin gewesen. Ich habe das ganze Projekt weitergezogen. Ich habe aber während dem Projekt immer wieder damit gerechnet, dass jemand, der an dem Projekt mitschafft, plötzlich aufsteht und sagt, du hast doch dann und dann Besuch gehabt.
Nein, aber ich meine mehr, das ist eben, wie Sie sagen, am Morgen um 17:30, um 6, es stehen vier fremde Leute. Das,
ja, also ich bin...
Man läuft ja nicht freundlich.
Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eher stundlich... Also ich habe mir nachher Vorwürfe dafür gemacht, dass ich so brav reagiert habe. Mhm. Also brav im Sinne von, ich habe einfach gedacht, ja, wenn ich das mitmache, dann müsste ich das halt machen. Mhm. Gut, aber man müsste ausrufen, wie ein Wald verlaufen und sagen, geht es Ihnen eigentlich?
Ja gut, dann haben Sie noch Hinderung von einer Amtshandlung. Aber das ist eher ein Phänomen, dass die Leute eigentlich wie Schaf zum Schafott mitraben. Oder auch wenn man vorgeladen wird.
Gute Beschreibung.
Ja, aber also, wenn du vorgeladen wirst, dann gehst und gibst Antwort. Also, zu dem kommen wir noch, zu ihrem Aussageverhalten. Mhm, ja. Aber die Leute machen immer brav mit und tun eigentlich zu ihrer Verurteilung durch das natürlich ganz brav mitschaffen.
Ja.
Das ist ein erstaunliches Phänomen. Aber natürlich ist das auch, eben, man nützt natürlich aus. Man setzt die Leute massiv unter Schock. Eben, man kommt zu einer unmöglichen Zeit, bis man überhaupt realisiert, was los ist. Sind 3 Tage vorbei.
Ja.
Also ich glaube, das hat Strategie. Aber ich meine mehr, man hat irgendwie ihr Hausrecht, ist man reingekommen. Ich stelle mir vor, dass man dann ein Zeitchen fast zügeln und nicht mehr schlafen kann. Oder gar nicht.
Ja, das ist, also wenn Sie jetzt das Nachhinein ansprechen, dass einerseits habe ich Bedenken gehabt, ich habe ein Tier gehabt zum selben Zeitpunkt und ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, wie das Tier mit dem umgeht. Aber ich habe immer am Morgen, wir haben so einen automatischen Sensor, der Lichter draussen anmacht. Und die gehen natürlich auch an, wenn ein Fuchs durchlaufen würde oder ein Stadtfuchs oder irgendjemand vorbeiläuft. Und jedes Mal, wenn das Licht angegangen ist, dann habe ich gedacht, ich kriege wieder Besuch. Das war auch die schlimmste unmittelbare Folge gewesen, immer wieder das Gefühl zu haben, kommen die nochmal. Also das haben wir ja auch darüber geredet, es gäbe die allenfalls eine Möglichkeit, wenn die irgendetwas finden, dass die noch zweites Mal kämpfen oder das Gefühl haben, sie nicht alles verwünscht oder was auch immer. Das ist nie eingetreten. Aber das Gefühl, ich stehe unter Beobachtung, man hat mir meine ganze Privatsphäre abfotografiert, oder?
Also ja, und abzügelt.
Und abzügelt, ja, ja. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht über ein Mobiltelefon verfügt habe, was man als ein Smartphone würde bezeichnen, sonst hätte es das auch konfisziert. Und dann hätte ich keine Möglichkeit gehabt, meine Projekte zu verfolgen. Also das wäre eine komplette Lähmungssituation gewesen. Ich bin, wie Sie wissen, monatelang nicht an meine Akten angekommen, aus der Folge heraus, wie das abgehandelt worden ist. Mir Zeug, die zu diesen Projekten gehört hat, müssen aus den Fingern suchen. Ich musste bluffen, dass ich über irgendetwas mich äußere, wo ich die Unterlagen nicht mehr hatte, weil ich mich nicht getraut habe, die Unterlagen bei jemand anderem zu verlangen. Weil wenn Sie Projektleiter sind, können Sie nicht gut sagen, hast du mir bitte die Unterlagen. Jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es dann mit der Zeit gleich gemacht. Aber das war ein unglaublicher Stress gewesen.
Oder bei Ihnen ist natürlich auch das Kritische. Also der Grundverdacht, warum man dann ins Haus gekommen ist, ist ja relativ ein dünner gewesen, wie man jetzt im Nachhinein muss sagen. Mhm. Und wir sind auch immer, also die haben ein Bild gehabt. Und das ist vielleicht ein junger Erwachsener, vielleicht, oder? Also man sieht, es ist noch schwierig, das einmal zu beurteilen. Und, also aber kein Kind, auf jeden Fall kein Kind. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, wieso ein massiver Eingriff.
Ja.
Und
das habe ich eigentlich erwartet. Ich habe dann gesagt, aufgrund eines einer Mitteilung der amerikanischen Sicherheitsbehörde, oder wie man das heisst, sie hätten das Bild gefunden, wo jemand mit einem Avatar,
namens also der Chat, FBI hat die
Meldung gemacht. Und es sei über ein Chatprogramm aufgeladen worden, das Bild. Mit einem Chatnamen, der auf dem Durchsuchungsbefehl steht. Und ich habe dann gesagt, ja, haben Sie das Bild da? Nein, das sehen Sie nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, erstens einmal ja. Was ich für mich schon gewusst habe, was rausging, ist natürlich, dass ich im Zusammenhang mit meiner psychologischen Arbeit, einer wissenschaftlichen Arbeit mit anderen, eine größere Gruppe, die daran arbeitet, die genau das recherchiert. Also die recherchiert, ob junge Leute missbraucht worden sind für pornografische Fotografie, wo sie später freigeben, weil wir festgestellt haben, dass Leute, die irgendwie 24 sind, so hohe Ähnlichkeit haben mit irgendwelchen, die vielleicht 12 oder 14 sind, dass es einen Zusammenhang geben mit einer, in dem Fall, russischen Plattform, die das anbietet. Legal, also wir reden nicht von irgendwelchen Torseiten, wir reden vom Internet, wo sie sagen, ich möchte Sportsjungs oder sonst irgendetwas in dieser Richtung sehen, und dann sind sie auf dieser Seite.
Nachher sind sie da dann eben mitgenommen worden zur Einvernahme. Mhm. Wie haben sie die erlebt? Ich nehme an, sie sind zum ersten Mal in dieser Situation.
Ich bin noch nie einvernommen worden, nein. Ich glaube mal, in der Rekrutenschule, Sparkobi, aber das ist nicht wirklich eine Einvernahme in dem Stil. Nein, das war das erste Mal gewesen. Und das ist auch, ich habe mir einfach gesagt, du darfst nicht ausrasten, weil das kann, es gibt dann schnell mal eine Beamtenbeleidigung. Und ich bin aber dann nicht ausgerastet, aber ich habe den einen von diesen Wachmeistern zurechtgewiesen. Aber am Anfang habe ich einfach zunehmend gemerkt, ich bin nicht von ihrem Fach, aber ich habe das als Nötigung empfunden, wie man mit mir umgegangen ist. Also es ist ständig um Bedrohung gegangen. Wenn sie das, sie können das alles versiegeln, ich rate ihnen, das nicht zu machen, weil wenn sie das versiegeln, dann ist das mindestens 4 Monate gesperrt, bis der Staatsanwalt die Siegelung kann öffnen. Und wenn sie es nicht versiegeln, dann ist der Fall relativ schnell erledigt. Mhm. Das ist der Schlüssel, eben, der Schlüsselnötigung an und für sich gewesen, nebst dem immer wieder das Gleiche zu fragen. Also ich bin mir zum Teil vorgekommen, wie das, was man irgendwo in einem Film sieht, wo irgendeiner eine Lampe im Gesicht hat, die habe ich nicht gehabt. Ich bin in einem Gang draussen gesessen mit dem anderen Herr, der mich da quasi interviewt hat. Aber immer wieder das Gleiche gesagt, das haben sie mich schon mal gefragt, oder? Mhm.
Eben, Sie sagen es jetzt vorher, man hat am Anfang von der Einvernahme eine Belehrung gemacht. Hat man auch am Anfang von der Einvernahme ihnen gesagt, warum sie dort sitzen? Also hat man ihnen einen konkreten Vorhalt gemacht, wir haben da ein Bild vom FBI bekommen, es stellt sich die Frage, ob das eine minderjährige Person ist, darum sind wir aus dem und dem Grund bei ihnen heute Morgen einmarschiert.
Ich mag mich nicht genau erinnern, ob sie mir das nochmal gesagt haben oder überhaupt je gesagt haben, oder ob sie einfach auf den Durchsuchungsbefehl verwiesen haben, sie sind berechtigterweise gekommen. Was sicher nicht stattgefunden hat, ist eine Rechtsbelehrung.
Hat nicht stattgefunden?
Das hat nicht stattgefunden.
Also man hat ihnen nicht gesagt,
sie nicht gesagt, ich hätte einen Anwalt zu gut oder irgendwas.
Nein, das haben sie nicht zu gut, aber Nein. Sie haben die Möglichkeit, den Anwalt zu kontaktieren. Ja. Hat man nicht gemacht.
Nein. Das habe ich einfach gewusst, dass sie das können. Und man hat mir ja auch verweigert, von zu Hause aus einen Anwalt
anzuhören. Ja, aber hat man ihnen gesagt, sie können auch die Aussage verweigern?
Ja, das war aber wieder so ein Moment gewesen. Also sie können die Aussage schon verweigern, aber sie erschweren ihre Position. Das weiss ich noch, wenn es gestern gesagt wurde.
Okay. Und damit sind wir alle auch schon wieder gefragt, warum sie überhaupt Aussagen gemacht haben. Also sie haben dann wirklich gedacht, ich tue meine Position erschweren, wenn ich jetzt, oder verschlechtern, wenn ich jetzt keine Aussagen mache.
Ich habe einfach mir gesagt, ich sage nur zu den Sachen etwas, die mit deren Anschuldigung nichts zu tun haben. Also ich bin dann zum Beispiel auch gefragt worden, was ich für ein Einkommen habe. Und dann habe ich gesagt, das geht, dazu gebe ich keine Auskunft. Und dann ist die Antwort gewesen, ja, das finden wir auch so raus. Und dann habe ich mich eben müssen beherrschen, dass ich nicht gesagt habe, ja, dann müsste ich mir so etwas auch nicht fragen. Aber auf irgendwelche konkreten Fragen hin, haben sie das Bild aufgeladen oder so, habe ich gesagt, ja, dazu gebe ich keine Antwort. Mhm. Weil aus der Beschreibung heraus ist das ein Pseudonym in dem Chatroom. wo das Bild hochgeladen hat. Und das Pseudonym ist nicht identifizierbar mit mir. Also ich bin immer von Anfang an davon ausgegangen, dass alles, was mir zur Last gelegt wird, von Seiten von Staatsanwalt oder der Staatsanwältin, muss bewiesen werden. Und das habe ich dann im Laufe der Dinge gemerkt, dass das nicht so ist.
Ja, vermutlich, ja.
Oder in meinem Fall ein bisschen.
Ja, aber da kommen wir noch
Eigen. Dazu.
Was ich nicht verstehe, Sie haben denn mit dem Anwalt können telefonieren?
Ja.
Während der Einvernahme?
Also ja, also ich habe den Anwalt konsultiert, der ist aber in der Ferien gewesen und bin verwiesen worden an eine Kanzleipartnerin von ihm. Ich habe ihr die Sache geschildert und so, und sie hat mir einfach vorgeschlagen, dass sie nicht so eine schwierige Sache, ich soll möglichst kooperativ sein. Und ich habe dann, nachdem während die Einvernahme stattgefunden hat...
Aber darf ich schnell unterbrechen? Also in dem Moment, wo Sie angerufen haben, sind Sie dann allein im Raum gewesen, oder sind...
Ja. Also man hat mir, ich bin aber davon ausgegangen, seitdem ich bei der Polizei telefoniere, dass die durchaus im Büro oben dran könnten zuhören. Ja, aber das ist, also es ist, kein Vertreter von der Polizei
in dem Raum gewesen.
Ich habe mit dieser Frau telefonieren.
Wieso haben Sie denn nicht darauf bestanden, dass Ihre Anwältin auf Platz kommt?
Das habe ich nicht gewusst, dass Sie das können.
Aha, Sie haben einfach quasi sich nochmal bei der Anwältin rückversichert und die hat Ihnen dann gesagt, kooperieren Sie, dann ist der Spuk schnell vorbei.
Richtig, ja.
Hat denn die Anwältin auch noch schnell mit der Polizei geredet, was ist überhaupt der Vorwurf?
Vielleicht täte ein Unrecht, wenn ich jetzt sage, ja oder nein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, also, dass sie, ich mag mich vage erinnern, dass das ganze kurze Begegnung könnte gewesen sein, wo sie gesagt hat, kann ich noch mit dem reden, aber sie hat mit einem Untertiger geredet. Sie hat nicht mit dem, der das Verfahren geleitet hat und auch nicht mit dem Forensiker geredet, sondern mit einem von den normalen zwei Polizeien, die quasi Kofferraum tragen und das Zeug zur Wand ausziehen.
Gut, und dann hat Ihnen die Anwältin empfohlen, man soll einfach kooperieren, das sei das Einfachste.
Ja.
Und darum haben Sie Aussagen gemacht?
Jetzt kommt mir das wieder in den Sinn. Also die erste Ding ist gewesen, dass ich mich erkundigt habe, die Geräte, also es hat sich konkret um drei Geräte und so viele Datenträger gehandelt, die haben auch CDs mitgenommen, Demi Lou Harris drauf singt, wie es von Hand angeschrieben ist und könnte das Bild enthalten, also absurdes Zeug. Aber sie hat mir dann konkret gesagt, lassen Sie keine Siegelung beantragen.
Und
das habe ich erst im späteren Zeitpunkt natürlich gemerkt, dass das grundfalsch war.
Und Aussagen tätigen?
Ja, dort hat sie gesagt, sagen Sie nichts, ich habe etwas, sie geben Sie einfach Auskunft, aber exponieren Sie sich nicht oder irgend so etwas. Also nicht konkret das, was ich dann bei Ihnen gelernt habe. Sie kommen dort hin und sagen, ich sage nichts.
Oder? Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es gibt nicht den Mittelweg. Also entweder gibt man eine Antwort und am besten ist man dann vorbereitet, wenn du dort marschierst.
Ja.
Oder du gibst keine Antwort.
Ja.
Aber so ein bisschen wischiwaschi, ich schaue mal, wie die Frage ist und wenn ich finde, sie ist unverfänglich, dann gebe ich Antwort und sonst nicht. Das führt in Teufelsküche.
Ja.
Weil erstens kommen sie langsam aufs Glatteis. Die Leute sind ja geschickt in dieser Strategie, der Vernehmungsstrategie. Und zweitens ist, es wirkt dann einfach auch schlecht. Warum sagt er jetzt zu dieser Frage, gibt er Antwort und zu dieser Frage nicht?
Ja.
Und ungewollt gibt man dann gleich sehr viele Infos.
Ich denke es ja. Also der Schlüsselmoment, der vielleicht illustrativ ist im Zusammenhang von dem Morgen, ist das, wo die Einvernahme fertig war, hat der leitende Polizeimann mir gesagt, so, und jetzt fahren wir noch in die nächste größere Stadt. Sie müssen dort noch ihre Fingerabdrücke und einen DNA-Test machen. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt für das A keine Zeit und B wollte ich mit meiner Anwältin reden. Und dann ist mit Abstand das Schlimmste passiert, wo man wieder fahren ist. Dann hat er gesagt, sie dürfen mit ihrer Anwältin nur einmal reden. Und dann habe ich gesagt, ich glaube Herr so und so, das stimmt nicht. Überlegen Sie sich das genau. Ich meinte, ich habe Anrecht, jederzeit mit meiner Anwältin zu reden. Und dann habe ich nochmal mit ihr telefoniert. Das hat er dann stattgegeben, oder? Das hat ihm gar nicht gepasst. Das war die schlimmste Nötigung, die ich erlebt habe. Und sie hat dann gesagt, sie müssen nicht gehen. Man kann ihnen einen Termin anbieten und der hat dann, das hat der hinterführt gebracht, der Polizei, oder? Und der hat dann gesagt, wenn sie das meinen und so, dann sind sie dann und dann dort. Und wenn sie nicht erscheinen, dann werden sie verhaftet. Und was weiß ich, hat gesagt, das ist gar kein Thema. Ich bin dann schon dort. Mhm.
Oder? Und haben sie dann im Laufe des Morgen Angst gehabt, dass man sie in Untersuchungshaft nimmt?
Nein, eigentlich nicht. Weil ich bin dann, nachdem wir nicht in die grössere neuliegende Stadt gefahren sind, hat mich einer von denen normal noch nicht beförderten, nicht Kadermitglieder von der Polizei, hat mich an meine Heimadresse zurückgefahren. Mhm. Ein kurzes Gespräch, aber ein kurzes Gespräch im Sinne, wie man mit einem normalen Menschen reden. Also der hat nicht, ich bin auch nicht irgendwie in einem Gefängniswagen wieder heimgebracht worden. Ich kann von Glück reden, dass ich in einem Gebiet lebe. Sie sind nicht mit sichtbaren Polizeizeichen gekommen, aber sie sind mit 3 Fahrzeugen gekommen. Mhm. Und ich kann auch von Glück reden, dass meine Nachbarschaft in dieser Zeit in der Ferien war.
Sie haben ja dann die Anwältin gewechselt. Ja. Das ist der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Wieso ist es zum Wechsel gekommen? Also wie ich ja gesehen habe, hat sie sich immerhin eingesetzt, dass sie nicht sofort haben müssen, das Prozedere durchmachen mit DNA, Fingerabdrücken.
Ja. Also ich habe am nächsten Tag habe ich eine Konsultation in besagter größeren Stadt, wo die Kanzlei ist, mit ihr gehabt. Und ich habe ein komisches Gefühl gehabt, weil ich das Gefühl habe, dass die Anwältin sich davon ausgeht, dass ich mich schuldig gemacht habe. Mhm. Also wie wenn sie jemanden vor sich hätte, wo Kind geschändet hat und wo jetzt einfach muss irgendwie da rausgepaukt werden, aber nur durch Kooperation da rauskommt. Und ich han.
Wie hat sie denn den Eindruck vermittelt?
In dem, dass sie davon ausgegangen ist, dass alles stimmt, was der Staatsanwalt sagt. Machen sie sich keine Sorgen, dass das kommt vor und dann, und das ist eigentlich dann ein wichtiges Stichwort gewesen. Wissen sie, dann sind sie halt vorbestraft. Mhm. Ich habe gemeint, ich gehe ab dem Stuhl. 2 Tage bevor ich, 3 Tage nachdem die Leute bei mir gewesen sind. Ich habe sehr ein offenes Verhältnis zu meinem Treuhänder. Ich habe ihn auf das angesprochen. Und er ist der, der gesagt hat, du musst sofort die Anwältin wechseln. Und dann habe ich mich mit einem guten Freund unterhalten, der die Thematik von meiner wissenschaftlichen Arbeit kennt. Auch jemand, der an dieser wissenschaftlichen Arbeit mitmacht. Und beide haben gesagt, du musst sofort einen anderen Anwalt haben. Du bist bei irgendjemandem, der das nicht ganz checkt oder wie auch immer. Und das hat dann dazu geführt, dass der eine von den Gesprächspartnern, den ich jetzt gerade erwähnt habe, gesagt hat, los, ich kenne den und den, das ist ein sehr guter Anwalt, gerade in diesen sexuellen Geschichten und Internet und talala. Ich nehme mit dem Kontakt auf, dass der entweder dich kann nähen oder jemand weiss.
Dann sind sie
bei mir gelandet. Zu ihnen gekommen und wir haben da unser erstes Gespräch gehabt, wo sie mir klar gesagt haben, warum haben sie es nicht versiegelt? Warum haben sie es nicht versiegelt? Ja. Gesagt, kann man es nicht noch versiegeln? Nein, man kann es nicht mehr versiegeln.
Ja, wir haben dann schon noch versucht, noch mal einen Schuh reinzubekommen.
Ja, also auch über das habe ich natürlich gar nicht realisiert, dass durch meine berufliche Tätigkeit eigentlich, das ist ja ein Teil von ihren Beschwerden gewesen, dass eigentlich Siegelung ein Mast ist von Seiten der Staatsanwaltschaft.
Also natürlich nur ihre die Akten betreffend, aha, die Berufsakten ja. betreffend. Ja, ja. Aber wissen Sie, auch wenn nachher bei der Siegelung an sich allenfalls unterliegt oder mit grosser Wahrscheinlichkeit unterliegt, hat die Siegelung den Effekt, dass der Staatsanwalt wirklich seine Verdachtspunkte auf den Tisch legen muss und muss sich erklären. Und in unserem Fall sind wir ja relativ lang im Dunkeln getappt, was jetzt allein das Bild anbelangt, das da vom FBI übermittelt worden ist. Von den weiteren Akten müssen wir gar nicht reden. Und wir mussten dann wirklich gegen alles müssen Sturm laufen. Und mit der Siedlung am Anfang hätten wir all den Kampf wahrscheinlich nicht müssen führen müssen, weil wir eben alles Zugriff gehabt hätten.
Ja. Ja.
Wäre einfach eine effektivere Verteidigung möglich gewesen.
Das ist der Tipp, den ich, wenn ich von dem, ich rede natürlich nicht im grossen Kreis davon, aber es sind etwa 10 Leute, die da im Detail eingeweiht sind, wo ich sage, wenn euch das je passiert oder irgendetwas in dieser Art, dann dürfen die Maschinen nicht unversiegelt gelassen werden.
Ja, und du kannst ja Versiegelung, kannst sagen, nein, im Moment fällt die Siegelung, ob sie jetzt 4 Monate oder 100 Jahre brauchen.
Ja.
Und sie haben ja auf die Versiegelung verzichtet und es ist ja dann gleich 2 Jahre gegangen und wir sind immer noch nicht fertig. Aber wenn sie mal darauf verzichten, ja dann Laufkarawane. Ja. Aber sie können ja mal sagen, ich will zügeln, ich will mal drüber schlafen und dann kann man ja immer noch verzichten.
Ja.
Das Gleiche ist auch mit Aussagen. Wenn die Aussagen in der Welt sind, bringst du sie nicht mehr weg. Ja. Aber einfach mal ruhig sein, Vorwürfe anhören, drüber schlafen, man kann sich am nächsten Tag immer erklären. Erklären kannst du dich immer. Aber etwas zurücknehmen, was du mal gesagt hast, ist nicht möglich.
Ja. Also das ist ja der schwere Vorwurf an die erste Anwältin, dass sie nicht in dieser Professionalität reagiert hat und gesagt hat, sie müsse das siegeln lassen. Weil zu dem Zeitpunkt hätte man das noch können. Ja, wenn ich es vorher freigegeben habe, dann so rufe ich zurück mit dem Gespräch von der Anwältin und sage, sie siegelt es.
Mhm. Ja, natürlich.
Oder?